Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Info 3 Abend.
Schüsse im Zentrum Bangkoks. Die Polizei riegelt das besetzte Geschäftsviertel ab. Ein Anführer der Rothemden soll schwer verletzt worden sein. Schwere Vorwürfe nach der Umweltkatastrophe im Golf von Mexiko. Schon vor dem Unglück auf der Ölplattform gab es offenbar verheerende Pannen. Das Wetter morgen Freitag, es bleibt bewölkt, zeitweise gibt's Regen und die Temperatur steigt nicht über 10 Grad. Am Mikrofon ist Daniel Hubacher. Jetzt gibst du erst eine Portion Nachrichten mit Thomas Fuchs.
Aus der thailändischen Hauptstadt Bangkok werden Schüsse und Explosionen gemeldet und Spitalmitarbeiter berichten von mehreren Verletzten. Die thailändischen Streitkräfte hatten zuvor angekündigt, das von den Regierungsgegnern besetzte Geschäftsviertel mit Panzern und Scharfschützen zu umstellen. Ministerpräsident Abhisit Vejjajiva seinerseits hat sein Angebot zurückgezogen, im November vorgezogene Neuwahlen durchzuführen, da die Demonstranten in Bangkok anders als versprochen ihre Proteste nicht beendet hätten. 3 Wochen nach dem Beginn der Ölpest im Golf von Mexiko verlangen 2 US-Senatoren, dass Küstenstaaten in Zukunft gegen Ölbohrungen ihr Veto einlegen können. Gleichzeitig wurde das Ergebnis einer Umfrage bekannt. Demnach unterstützt die Hälfte der US-Bürger solche Offshore-Bohrungen weiterhin. Inzwischen geht die Suche nach den Ursachen des Unglücks weiter. Dabei werden immer mehr Pannen vor dem Untergang der Bohrinsel bekannt. Gegenwärtig wird erneut versucht, das Leck auf dem Meeresboden abzudichten. In London hat sich die neue britische Koalitionsregierung zu ihrer ersten Sitzung getroffen. Im Zentrum steht die Frage, wie der riesige britische Schuldenberg abgebaut werden kann. In ihrem Koalitionsvertrag hatten die Konservativen und die Liberaldemokraten die Sanierung der britischen Staatsfinanzen als dringendste Aufgabe hervorgehoben. Innerhalb von 50 Tagen soll ein Notbudget mit ersten Kürzungen erstellt werden. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel ist besorgt über die Turbulenzen rund um den Euro. In einer Rede in Aachen sagte Merkel, die aktuelle Krise sei die größte Bewährungsprobe, die Europa seit 1990 zu bestehen habe. Und wörtlich fuhr sie fort, scheitert der Euro, dann scheitert nicht nur das Geld, dann scheitert die Idee der europäischen Einigung. Stimmen die Angaben in der New York Times, so hat die Staatsanwaltschaft Untersuchungen gegen 8 Banken eingeleitet. Diese stehen im Verdacht, den Ratingagenturen falsche Informationen geliefert zu haben, mit dem Ziel, dass die Agenturen die Banken besser bewerten. Zu den 8 Banken gehören laut dem Zeitungsbericht auch die Credit Suisse und die UBS. Bei der Militäroffensive im Gaza-Streifen vor 1,5 Jahren haben israelische Soldaten willkürlich palästinensisches Privateigentum zerstört. Diesen Vorwurf erhebt die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch in einem Bericht. Israelische Soldaten hätten ohne Grund private Häuser, Fabriken und Treibhäuser kaputt gemacht, auch an Orten, wo gar nicht gekämpft worden sei. In Solothurn hat der Waadtländer Lyriker, Essayist und Übersetzer Philipp Chakoté den großen Preis der Schiller-Stiftung erhalten. Dieser ist mit 30.000 Franken dotiert und wird nur alle 4 bis 6 Jahre verliehen. Bei einer Versteigerung in Genf ist für eine Kiste französischen Wein ein Rekordpreis erzielt worden. Nach Angaben des Auktionshauses bezahlte ein asiatischer Käufer für die 6 Flaschen knapp 110.000 Franken, also über 18.000 Franken pro Flasche. Es habe sich um eine sehr seltene Kiste Rotwein der Sorte Hermitage La Chapelle Grand Cru aus dem Jahr 1961 gehandelt. Der edle Tropfen stammt aus dem französischen Rhonetal. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Die Schweizer Börse bleibt wegen Auffahrt geschlossen. In New York steht der Dow Jones Index bei 10.903 Punkten, plus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 40,08 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 11,42.
Info 3 Abend. Die Themen.
Es war nicht einfach ein Unfall, es war Schlamperei. Im Zusammenhang mit der Ölkatastrophe im Golf von Mexiko werden schwere Vorwürfe laut. Dann, der UNO-Menschenrechtsrat wird wahrscheinlich um ein illustres Mitglied größer. Libyen darf mitwachen über die Menschenrechte in der Welt. Zuerst aber schauen wir nach Bangkok. Im besetzten Geschäftsviertel ist offenbar der Teufel los.
Die Wetterprognose für die ganze Schweiz: morgen meist stark bewölkt und zeitweise Regen, im Süden einzelne Gewitter, im Norden um 10, im Süden um 16 Grad. Die RS3-Verkehrsinformationen von 17.05 Uhr auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden, 3 Kilometer Stau. Die Autobahn-Einfahrt Göschenen ist gesperrt. Zudem eine Meldung zum Schienenverkehr. Der Betrieb auf der Strecke Winterthur Zürich Flughafen ist wegen einer Weichenstörung zwischen Effretikon und Bassersdorf eingeschränkt. Es muss mit Verspätungen und Zugsausfällen gerechnet werden.
Info 3 Abend.
Seit 2 Monaten halten sich die Rothemden im Geschäftsviertel von Bangkok verschanzt. Ultimaten laufen ab. Es gibt Angriffe, Gegenangriffe, Scharmützel. Gestern hat der Ministerpräsident Abhisit sein Angebot von Neuwahlen zurückgezogen, was die Krise wieder dramatisch zugespitzt hat. Heute sind im Zentrum Bangkoks erneut Schüsse gefallen. Ich bin nun verbunden mit unserem Ostasien-Korrespondenten Urs Morf. Urs Morf, offenbar geht die Regierung nun gezielt gegen die Rothemden vor. Man hört, ein Anführer der Protestbewegung sei möglicherweise schwer verletzt worden. Was wissen Sie?
Ja, es stimmt. Also die Regierung hat den Sicherheitskräften den Auftrag erteilt, sie sollen so schnell wie möglich den Normalzustand wiederherstellen. Und die Sicherheitskräfte, die wollen nun ganz offensichtlich das Lager der Rothemden nicht sofort direkt stürmen, sondern sie wenden eine Zermürbungstaktik an. Und dazu gehört auch gezieltes Vorgehen gegen bekannte militante Elemente unter den Rothemden. Und dabei ist es zu diesem Vorfall gekommen. Ein Scharfschütze der Sicherheitskräfte hat offenbar am Rand einer Barrikade der Rothemden, während einer dieser Anführer mit dem Journalisten von der New York Times ein Interview gab, hat er den in den Kopf geschossen. Und daraufhin ist es dann zu einem Schusswechsel zwischen den Rothemden und den Polizisten gekommen. Es soll bis zu 20 Verletzte gegeben haben. Der Anführer der Rothemden, das war nicht irgendeiner, sondern das war ein abgesprungener General der Streitkräfte, der auf die Seite der Rothemden gewechselt ist und seither eigentlich als der Militärchef der Rothemden galt. Er befindet sich offenbar jetzt in der Intensivstation eines Spitals. Gerüchteweise heißt es auch, er sei bereits gestorben, aber das ist nicht bestätigt worden bisher.
Also es scheint eine ziemlich gefährliche Situation zu sein. Noch ist vieles unklar, aber ein toter oder ein schwer verletzter Anführer der Rothemden, das könnte weitere Gewalt auslösen.
Das könnte weitere Gewalt auslösen. Es könnte aber auch sein, dass der eher kompromissbereite Flügel der Rothemden jetzt wieder Oberhand gewinnt. Es ist bekannt, dass dieser Rothemden-Chef, der jetzt angeschossen worden ist, dass er der eigentliche Scharfmacher war, der die letzten 10 Tage alles darauf hin gemacht hat, dass eben auf den Kompromissvorschlag der Regierung nicht eingegangen wird. Und was jetzt weiter passiert, das muss man abwarten.
Wir bleiben dran. Besten Dank für diese Informationen. Das war Urs Morf, deres Ostasien-Korrespondent.
Info 3 Abend.
Vor 3 Wochen ist die Ölplattform Deepwater im Deepwater des Golfs von Mexiko verschwunden, mit verheerenden Folgen. Aus dem Ölbohrleck auf dem Meeresgrund sprudeln weiter täglich tausende Tonnen Öl ins Meer. Nun haben Untersuchungen einen Ausschuss des Repräsentantenhauses unglaubliche Schlampereien und erschreckende Fakten zutage gefördert. Aus Washington Peter Vögeli.
100.000 Seiten über den Unfallhergang habe die Kommission des Repräsentantenhauses in Händen, sagte der demokratische Ausschussvorsitzende Henry Waxman. Mehrere Drucktests kurz vor der Explosion enthielten Hinweise, dass Gas in die Bohrröhre gedrungen sei, Auslöser der eigentlichen Katastrophe, sagte Waxman.
According to a senior BP official, significant pressure discrepancies were observed in at least 2 of these tests, which were conducted just hours before the explosion.
Aber es kommt noch schlimmer. Offenbar gab es auch ein Leck in der Hydraulik des sogenannten Blowout Preventers, der das Leck hätte verschließen sollen, wie der demokratische Abgeordnete Bart Stupak ausführte.
The blowout preventer had a significant leak in the key hydraulic system.
Der Verschlussmechanismus zur Abdichtung des Lecks sei zu wenig stark gewesen und von einer entscheidenden Komponente sei nur eine Testversion im sogenannten Blowout Preventer eingebaut gewesen. Ebenso hätten die Untersuchungen ergeben, dass mindestens eine Batterie im Blowout Preventer entladen war. Ein zweiter Batteriesatz sei noch nicht geprüft worden. Noch ist der genaue Unglückshergang nicht geklärt. Deshalb ist auch die Auswirkung dieser entdeckten Mängel auf die Katastrophe nicht eindeutig geklärt. Dennoch sind die Mängel Hinweis für grobe und unverantwortliche Fahrlässigkeiten. Trotz des Unglücks halten 53% der Amerikaner die wirtschaftlichen Vorteile der Offshore-Ölbohrungen für größer als die potenziellen Gefahren für die Umwelt, wie eine Umfrage von NBC und des Wall Street Journals ergeben hat. 60% sind sogar für einen Ausbau der Ölbohrungen. Und in den von der Katastrophe bedrohten Regionen ist die Zustimmung sogar noch höher.
Info 3 Abend.
Wer im UNO-Menschenrechtsrat Einsitz nehmen will, der muss mustergültig sein. So steht es in der Gründungsakte der UNO. Deshalb darf man gespannt sein, wer neu aufgenommen wird. Die UNO wählt nämlich in diesen Minuten 14 neue Mitglieder in diesen wichtigen Rat. Fast sicher ist, dass die Schweiz einen Sitz in diesem obersten Menschenrechtsgremium erhält. Doch, und das verwundert etwas, auch Libyen bemüht sich um einen Sitz und hat gute Chancen, im UNO-Menschenrechtsrat, der über die Menschenrechte weltweit wacht, einen Sitz nehmen zu können. Zum großen Ärger der Menschenrechtsorganisationen. Fredrik Steiger.
Seit nunmehr 22 Monaten erfährt der Schweizer Ingenieur Max Göldi, wie es Oberst Muammar Gaddafi mit den Menschenrechten hält. Doch obschon Gaddafis Reich einer der repressivsten Staaten der Welt ist, wird er nun aller Wahrscheinlichkeit nach in diesen Stunden in den Menschenrechtsrat der UNO gewählt. Dies obschon 3 Dutzend Menschenrechtsorganisationen seit Monaten vor und hinter den Kulissen gegen Libyens Kandidatur und die weiterer Problemstaaten lobbyiert haben. Gescheitert sind sie bereits beim Versuch, die UNO-Regionalgruppen dazu zu bewegen, mehr Kandidaturen aufzustellen, als Sitze frei werden. Hillel Neuer, Chef der UNO-kritischen Organisation UN Watch, meint ernüchtert:
There are 14 spaces available and there are only 14 candidates. There is no competition.
Für 14 frei werdende Sitze seien exakt 14 Kandidaten vorgeschlagen worden. Es habe also null Wettbewerb gegeben. Selbst die westeuropäische Gruppe nominierte für die ihr zustehenden 2 Sitze bloß 2 Kandidaten, Spanien und die Schweiz. Verstoßen wurde auch gegen die Vorschrift, dass nur Länder in den Menschenrechtsrat dürfen, welche die Menschenrechte fördern und schützen. Selbst wenn man diese Anforderung elastisch auslegt, genüge ihr zumindest Libyen bei weitem nicht, meint Paula Schriefer von der US-Menschenrechtsorganisation Freedom House.
Even such language should clearly be a signal that countries like Libya with an extremely, extremely.
Doch nicht einmal bei den demokratischen Ländern fanden die Menschenrechtsorganisationen Gehör.
I haven't heard anything from the US, from the European Union, even from Switzerland, calling on other countries not to vote for Libya.
Weder die USA noch die EU-Länder, ja noch nicht einmal die Schweiz, hätten sich ernsthaft bemüht, die Wahl Libyens zu verhindern. Nun gibt es zumindest ein Argument für die Wahl von Unrechtsstaaten in den Menschenrechtsrat. Es wird von westlichen Ländern häufig genannt. Der Berner Menschenrechtsprofessor Walter Kählin formuliert es so:
Der Menschenrechtsrat ist kein Expertengremium. Man muss sich auseinandersetzen mit diesen Stimmen. Es geht darum, Konsens aufzubauen über die Menschenrechte.
Ein Menschenrechtsrat, der nur aus Staaten mit weißer Weste bestünde, würde von allen anderen Ländern abgelehnt. Und, indem repressive Staaten ebenfalls im Rat säßen, würden sie zumindest mit der Menschenrechtsdebatte konfrontiert. Menschenrechtsorganisationen sehen das anders. Paula Schriefer:
Unfortunately, history has just not borne any proof that that makes any positive impact.
Leider beweise die Geschichte nicht, dass die Mitgliedschaft im Menschenrechtsrat einen positiven Einfluss auf deren Menschenrechtspolitik habe. Im Gegenteil, viele drängten in den Rat, um dort gegen die Menschenrechte zu kämpfen. Die Glaubwürdigkeit des UNO-Menschenrechtsrats ist der heutige Tag daher ein schwarzer Tag. Das ohnehin zunehmend umstrittene Gremium dürfte damit weiter diskreditiert werden.
Aufdatiert an Auffahrt, das war Info 3 für die Sendung verantwortlich und am Mikrofon war Daniel Hubacher.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.